Der Arzt hat die Tür zugemacht, sagte, ich habe Schweigepflicht. Sie sehen aus wie vom Zug überrollt. Was ist hier passiert? Naja, und dann bin ich zusammengebrochen.
Ich habe nur noch geheult oder geschrien oder lag apathisch in der Ecke, bin aber arbeiten gegangen. Nach außen hin habe ich immer funktioniert. Total verrückt.
Passt auf euch auf. Eine Initiative von MDR Sputnik.
Eine Stunde Real Talk.
Ach, so ein bisschen Eifersucht und kleine Streitigkeiten, die kennen wir doch alle, oder? Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich mich schon mit meinem Freund gestritten habe, weil er die Spülmaschine nicht ausgeräumt hat oder weil wir einfach mal verschiedener Meinung waren. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es auch alles halb so schlimm, wenn man bedenkt, dass es auch Beziehungen gibt, die wirklich richtig krank machen können. Zum Beispiel, wenn man emotional abhängig ist. Also sich isoliert, krankhaft, kontrolliert wird oder vielleicht sogar körperlicher Gewalt ausgesetzt ist. Da sprechen wir nämlich dann von einer toxischen Beziehung und damit sind wir auch beim Thema unserer heutigen Sendung. Ich bin Lumara und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer Stunde Real Talk über toxische Beziehungen und zu Besuch habe ich Frauke und Simone. Hallöchen.
Hallo. Hallo.
Passt auf euch auf. Eine Initiative von MDR Sputnik.
Was habt ihr erlebt?
Also, ich habe 26 Jahre in einer toxischen Beziehung gelebt, bin seit 6 Jahren getrennt. Und lebe wieder. Das ist sehr schön. Und ich war noch sehr jung, als ich meinen Ex kennengelernt hatte und kannte eigentlich nichts anderes als eine toxische Beziehung durch meine Eltern, die eine Kampfbeziehung wirklich gnadenlos durchgezogen haben. Und auf der anderen Seite haben sie uns großgezogen mit meinem Bruder und mich, mit viel Förderung und uns eigentlich alles gegeben, was sie konnten, aber mit sich selber sind sie so schlecht umgegangen, dass ich da ganz schnell raus wollte.
Du hast gerade gesagt, du warst sehr jung. Wie alt warst du damals?
Ich war damals 17, als ich ihn kennengelernt habe und 18, als ich ausgezogen bin. Und meine Eltern waren dagegen, natürlich, verständlicherweise, die haben das gesehen, was da so, wie er so drauf ist. Aber ich habe denen nicht geglaubt. Die waren für mich unglaubwürdig, weil sie selber ja so instabil waren.
Klar.
Mit sich und so schlecht im Umgang mit sich gegenseitig.
Du dachtest einfach, du wusstest, du hast es besser gewusst in
und
dem
dann habe ich gedacht, ihr ordnet ihn falsch ein und ich kann das besser und ich mache alles besser und wir kriegen das hin.
Mhm.
Und das ist die Liebe meines Lebens. Und ja.
Dankeschön, dass du so mutig bist und das erzählst. Ich merke, das fällt dir sehr, sehr schwer.
Ja, ich merke das auch jetzt erst, wie schwer es mir noch fällt. Also ich muss auch ehrlich sagen, über meine Erfahrungen rede ich eigentlich auch erst seit letztem Jahr mehr. Also auch über körperliche Gewalt oder so solche Erfahrungen rede ich eigentlich erst seit letztem Jahr. Und das ist immerhin ja jetzt schon, warte mal, was habe ich gesagt, 6 Jahre her, ne? Dass ich alleine lebe. Ja.
Wie gesagt, sehr, sehr mutig. Danke dir für deine Geschichte.
Ja, bitte. Ich finde es einfach wichtig, dass wir drüber reden und ich finde es einfach wichtig, dass das Thema immer mehr aufbricht, weil ich denke, dass vielleicht auch ein Stück weit toxische Beziehung zum normalen Alltag gehört. Also so dramatisch und so merkwürdig das klingt, aber ich denke, das ist mehr an der Tagesordnung, als wir ahnen.
Ja, viele wissen auch gar nicht, dass sie in einer toxischen Beziehung stecken und denken, das ist normal.
Ja auch nicht. Ja. Woher auch, ne? Also gut, dass da heute über die ganzen Themen auch geredet wird.
Ja. Liebe Simone, ich würde auch noch, wenn du magst, deine Geschichte hören wollen.
Ja, gerne. Ich habe mich nach 25 Jahren Ehe nochmal neu verliebt in einen Mann, wo ich dachte, wow, der raucht nicht, der trinkt nicht, der ist so fleißig, der ist intelligent. Was Besseres kann mir gar nicht passieren. Meine erste Ehe, er ist halt Alkoholiker gewesen und das war für mich schon schlimm genug. Und ja, dann habe ich mich wirklich nochmal so richtig verliebt und habe es einfach nicht sehen wollen, was da ringsrum passiert, was er mit mir macht. Ich hatte eine eigene Wäscherei, 18 Jahre und das war mein Baby, mein Ein und Alles. Ja, das waren 5 Jahre meines Lebens, wo ich nicht sehen wollte. Heute sage ich, ich wollte es nicht sehen, weil gespürt habe ich es schon, was da passiert. Er hat anderen Frauen hinterhergeschrieben, sich verabredet und, und. Ich habe es nicht geschafft, mich zu trennen. Er stand auch immer wieder da und hat dann mich wieder umgarnt und dieser Charme. Ich sag heute, ich war süchtig nach diesen schönen 5 Minuten, die es ab und zu mal gab.
Dankeschön.
Ja.
Seid ihr bereit, dass ich euch ein paar Fragen stelle von unseren Hörern? Lisa aus Erfurt, die hat uns eine WhatsApp geschrieben. Vielleicht könnt ihr die beantworten. Woran erkennt man eine toxische Beziehung?
Du isolierst dich von anderen. Also bei mir war es so, ich kann ja eigentlich nur von mir reden. Im Prinzip ist es eine Verwechslung von emotionaler Abhängigkeit und Liebe. Und was halt ein Warnzeichen ist, ist auf jeden Fall, wenn du dich immer wieder ausgelaugt fühlst, wenn du von deinem Partner verwirrt wirst, wenn du dich ständig schuldig fühlst, wenn irgendwas passiert ist, wenn du Kritik übst und du kannst keine Kritik üben, weil das sofort, oder du nimmst dich schon vorher zurück, weil du weißt, das gibt den größten Krach, das artet aus, es eskaliert. Und natürlich dann, im Prinzip ist es dann ein emotionaler Missbrauch, den der Partner dann an dir vollführt und dich einfach auslaugt und ausnutzt.
Man vernachlässigt natürlich auch seine eigenen Bedürfnisse komplett. Ne, man schraubt immer wieder zurück, wieder zurück.
Genau. Und du siehst nicht mehr, also bei mir war es so, ich konnte lange, lange Zeit nicht sagen, was ist meine Meinung oder was ist mein Gefühl. Du kommst völlig aus deinem eigenen Gefühl raus. Also das Heftigste ist natürlich, was gar nicht geht, ist, dass du ständig hoffst, es wird wieder alles gut, wenn ein Krach war. Also bei mir war es auch so, mein Partner hatte dann auch viel getrunken, weil er selber sehr instabil war. Und dann geht's halt abends, geht's dann immer ab. Dann wurde er aggressiv. Und manchmal kam es auch zu körperlicher Gewalt. Und manchmal bin ich auch aus dem Haus geflüchtet. Und am nächsten Morgen war dann, ja, ich verspreche, es wird alles gut. Mhm. Du rennst eigentlich immer wieder einer Hoffnung hinterher, die nicht ist. Und mir ging's so, dass ich das wirklich nach außen hin alles abdeckeln konnte. Also ich habe praktisch wie in zwei Welten gelebt. Nach außen hin war ich die Taffe. Ich war auch selbstständig, 18 Jahre mit meinem Partner zusammen. Aber ich habe überhaupt nicht gesehen, dass es nicht mit meinem Partner zusammen war, sondern dass ich alles alleine gemacht habe. Also er ist narzisstisch, sehe ich jetzt im Nachhinein. Und er ist, also der hat auch eine richtige narzisstische Persönlichkeitsstörung und ist auch kommt ganz schwer mit anderen Leuten aus und ich war immer der Vermittler und es war unglaublich stressig.
Mhm. Du hast dann quasi seine die Scheiße, die er gebaut hat, ausgebügelt.
Immer.
Mhm. Ja. Weil es er nicht konnte, weil er wahrscheinlich zu feige war dann auch, um sich dem zu stellen.
Der hat es nicht erkannt.
Mhm.
Warum ich das auch immer so verwirrt war, weil ich diesen Menschen, also ich konnte halt diesen Menschen dahinter sehen. Da ist einfach ein tief verletzter Mensch dahinter, der sehr, sehr sensibel ist und sehr tolle Fähigkeiten eigentlich auch hat. Eigentlich steckt ja hinter jedem Menschen ein toller Mensch. Nur habe ich nicht erkannt, dass ich mich dabei selber übersehe und dass ich dann dabei zugrunde gehe. Also dass ich mich wirklich dabei völlig vernachlässige.
Mhm. Ich habe auch mal so ein paar Merkmale mir aufgeschrieben, also an wie man erkennen kann, dass es eine toxische Beziehung ist. Zum Beispiel, wenn der Partner sehr eifersüchtig und besitzergreifend ist oder wenn er nicht möchte, dass du Zeit mit deinen Freunden oder auch deiner Familie verbringst. Das könnt ihr auch unterschreiben, ne? Du nickst, Frauke. Dass er dich kontrollieren will, dir sagt, mit wem du dich treffen darfst, wohin du gehen darfst oder was du anziehen sollst vielleicht sogar. So war es bei mir auch mal in meiner ehemaligen Beziehung. Er will auch ständig wissen, wo du bist, verlangt auch, dass du dich andauernd meldest, geht ohne deine Erlaubnis an dein Handy, liest vielleicht Nachrichten. War das bei euch auch so?
Nee. Das nicht so, also die Kontrolle hat einfach stattgefunden, indem ich eigentlich immer seine Arbeit gemacht habe sozusagen und dadurch eigentlich gut beschäftigt war.
Mhm.
Ich bin halt schon so ein kleiner Workaholic, ich kann da mich auch richtig reinknien und weil das unser gemeinsames Baby war, habe ich mich da halt voll reingekniet und war immer beschäftigt und somit habe ich gar nicht so gemerkt, dass ich gar keine Freunde habe oder das gar nicht zulassen kann. Das habe ich eigentlich erst hinterher alles gelernt.
Mhm. So.
Und dass er mich jetzt kontrolliert hätte oder geschnüffelt hätte, nee, eher nicht. Ich glaube, das war gar nicht nötig.
Ja, es müssen ja auch gar nicht alle Anzeichen dafür sprechen, aber es sind nur einige, die ich gefunden habe, die ich auf jeden Fall auch kenne.
Ja, zum Beispiel, dass der Partner auch alle Entscheidungen für euch beide trifft und dass er deine eigene Meinung gar nicht ernst nimmt.
Ja.
Falsche Anschuldigungen. Ja. Also zum Beispiel, dass er dich beschuldigt, zum Beispiel ohne Grund fremd zu gehen, obwohl es gar nicht so war.
Krankhafte Eifersucht.
Ja.
Eins der schmerzhaftesten Erfahrungen.
Bedrohung, Angst machen. Ja. Drängt dich vielleicht auch dazu, Sex zu haben, obwohl du das gar nicht willst.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das gar nicht so sagen, weil ich wusste nicht mehr, was ich wollte. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da auch jetzt noch auf Entdeckungsreise. Was will ich wirklich? Was brauche ich? Wenn mich jemand fragt, was brauchst du, Frauke? Ich muss da 3 Tage drüber nachdenken.
Na klar, also wenn man 26 Jahre lang seine eigenen Bedürfnisse zurückgesteckt hat, ne, dann weiß man das nicht mehr irgendwann. Ja. Simone, wie war es bei dir? Was waren so deine Anzeichen? Woran hast du gemerkt, dass die Beziehung toxisch ist und dir nicht mehr gut tut?
Ich habe mich auf den Mann eingelassen und habe mir immer gesagt, ich muss ihm irgendwie zeigen, wie man schön leben kann. Das habe ich mir dann so irgendwann als Vorsatz genommen. Und immer wieder, wenn ich seinen Sohn und meine Tochter, meine Jüngste, die haben mit im Haushalt gewohnt. Und natürlich gibt's da Reibereien und ich dachte immer, wir müssen darüber reden, lasst uns hinsetzen.
Was ja auch richtig ist.
Ja, natürlich. Aber es war natürlich nicht richtig. Er hat sich schon gar nicht mit an den Tisch gesetzt, sondern mit verschränkten Armen am Tisch gestanden. So was willst du. Mhm. Für sowas kannst du auch in die Werkstatt kommen, wenn es ein Problem gibt. Und wenn ihm das Problem zu heiß war, dann hat er mich komplett ignoriert. Und das war schlimm. Und da habe ich gemerkt, hier stimmt was nicht. Man konnte nicht diskutieren, man konnte kein Problem beheben, es war gar nicht möglich, weil er mich dann wirklich komplett ignoriert hat. Ich konnte sagen, was ich wollte, mich gab's nicht.
Wie hast du dich da gefühlt?
Das kann man gar nicht beschreiben, dieses Gefühl. Zum Beispiel abends hat er sich ins Bett gelegt und er hat mich ignoriert. Und ich brauche dieses Gute Nacht. Wenn ich schon einen Partner habe, dann sagt man sich ganz lieb Gute Nacht.
Ja.
Und man steht dann wieder schön auf und sagt sich Guten Morgen.
Ja.
Und ich war verzweifelt. Ich bin dann ums Bett rumgegangen, habe mich zu ihm, dass ich ihn sehe. Dann hat er sich wieder weggedreht. Ich war nicht da. Und da verzweifelst du. Das Gefühl des Ignoriertwerdens, das kenne ich schon aus der Kindheit von meiner Mutter. Und ich habe gesagt, er verkörpert beide, er verkörpert meinen Vater und meine Mutter und das war so schlimm. Ich habe das immer gewusst und trotzdem wollte
ich festhalten. Hast du dir so einen Partner gesucht dann?
Ja. Mhm. Und es musste erst bis zum Ende das Schlimmste vom Schlimmsten passieren, dass ich aufwache und sage, Mensch, was mache ich hier mit mir? Ich habe mich ja komplett aufgegeben, ich habe alles für diese Beziehung getan, mich total klein gemacht. Heute sehe ich das aus einem anderen Blickwinkel. Mein Körper dermaßen geschunden. Meine Ärztin hat gesagt, sie haben auf selbstzerstörerische Art und Weise gelernt zu überleben.
Mhm.
Und das stimmt. Ja.
Ja, das klingt auch so, als ob du ein sehr harmoniebedürftiger Mensch eher
bin
bist.
Ich.
Ne?
Ja.
Weil man das dann.
Weil man kann über Probleme reden, das ist nicht schlimm, aber es konnte er nie.
Mhm.
Wegen einer leeren Tankfüllung gab es ein Desaster, weil ich gesagt habe, was ist denn daran so schlimm, da fahren wir jetzt tanken. Katastrophenstimmung, weil ich das vergessen habe. Das ist nur eine Kleinigkeit.
Naja, kann ich mir vorstellen. Mhm. Wir kommen auch noch dazu.
Mhm.
Vorher hätte ich gerne noch euch eine Nachricht von Julia aus Halle gezeigt, weil oft ist es ja so, dass so eine Beziehungen schon traumhaft schön beginnen. Ne? Also man denkt sich so, oh schön, verliebt, rosarote Brille. Aber irgendwann gibt's halt diesen Moment, wo es kippt. Na, diesen Wendepunkt. Und dazu hat Julia aus Halle gefragt.
Kriegt man während der Beziehung nicht mit, dass diese Beziehung schlecht für einen ist?
Doch.
Doch.
Kriegt man mit. Nur man will es nicht wahrhaben. Ein Beispiel. Wir waren im Urlaub. Und während des Urlaubs lag er immer im Bett und hat mit seinem Handy gespielt.
Mhm.
So. Ich hab's hingenommen. Mein Gott, soll er machen, er hat Urlaub.
Klar.
Dann waren wir wieder zu Hause. Ich komme von der Arbeit und sag, ich möchte schnell in den Keller einen Computer Sparkassenüberweisungen machen und gehe an den Computer und sagt, jetzt schockt es mich. Ein Bild, sein schickstes Profilbild und Nachrichten von Frauen während des Urlaubs. Ich habe mir dann das alles angeguckt, ganz in Ruhe. Während des Urlaubs hat er sich da mit Frauen verabredet und.
Im Urlaub?
Da hat er sich geschrieben. Mhm.
Aha.
Und dann habe ich ihn runtergerufen. Ich sag, was ist das? Was soll das? Was tust du? Das ist von vor deiner Zeit. Er hat es schön geredet und sag ich, das Datum. Und er hat es weggemacht. Ne, der hat mich wieder so rumgekriegt. Sowas durfte nicht sein, dass ich da was entdecke von ihm. Der hat es so schön geredet, dass ich dann wieder klein beigegeben habe und mir das wieder schön geredet habe. Ja, er braucht sowas halt noch. Er hat sich noch nicht ausgetobt. So habe ich mir das dann schön geredet. Ich war blind.
Also du hast es ihm dann auch geglaubt, dass die Nachrichten älter sind oder?
Nee, nicht wirklich, weil ich ja das Datum, ich habe das alles in Frage gestellt, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Als ich es dann einmal war, also wirklich, da war es wieder ganz schlimm, da wollte ich dann gehen, aber ich wollte vernünftig gehen. Ich habe gesagt, ich möchte mich trennen und da war das dann so schlimm, dass die Polizei gerufen wurde, weil die Küche aussah wie Eskalation.
Weil er gewütet hat oder weil
ja, ja. Und ich wusste nicht, meine Kinder haben die Polizei gerufen und dann habe mich so erschrocken, plötzlich steht die Polizei da, dass ich wieder gesagt habe, das geht schon. Ist nicht schlimm.
Aber das war trotzdem der Wendepunkt, wo du gesagt hast, jetzt muss ich langsam was machen?
Nee, dann habe ich Angst gekriegt. Also das war der Wendepunkt hin zur Angst. Und dann habe ich alles mit gemischten Gefühlen gesehen. Und das hat dann nochmal ein Dreivierteljahr circa gedauert, bis es ganz schlimm eskaliert ist. Da wollte ich lediglich zum Putzen fahren. Hatte eine Putzstelle und von der Apotheke, also ganz simpel, hat er mir den Autoschlüssel weggenommen und dann ist das Ding eskaliert. Ich sage, das kannst du doch nicht machen. Ich habe versprochen, dass ich komme. Und ja, weil ich gehe ja fremd, ne?
So? Ach so.
Ja, ja. Und da ist es dann eskaliert. Da bin ich dann im Frauenhaus gelandet, ja.
Dann ist es eskaliert, also er hat dich dann geschlagen?
Da ging es dann richtig zur Sache, ja. Das sind Sekunden. So schnell kannst du gar nicht denken, wie du kaputt dann bist. Als meine Tochter dann kam, habe ich zu ihr gesagt, nimm deine Schulsachen, mehr brauchen wir nicht, lass uns irgendwie weg. Und dann, ich konnte ja nicht, mein Arm war zertrümmert und mein Bein war kaputt. Ich habe mit meinem linken Bein quasi unten alles bedient am Auto und habe gelenkt mit dem linken Arm und meine Tochter musste schalten. Und so sind wir irgendwie bei meiner großen Ältesten angekommen. Der Arzt hat nur gesagt, also weil ich nicht reden wollte beim Arzt, hat die Tür zugemacht, sagt er, ich habe Schweigepflicht. Sie sehen aus wie vom Zug überrollt, was ist hier passiert? Naja, und dann bin ich zusammengebrochen, dann war's.
Der Wendepunkt.
Dann haben die Fotos gemacht, die Ärzte da. Aber Deutschland, da heißt es dann Aussage gegen Aussage. Mein Fehler war, dass ich nicht die Polizei gerufen habe und dort geblieben bin, sondern dass ich weggegangen bin.
Also du hast ihn dann noch angezeigt und es ist dann vor Gericht gelandet, du hast aber nichts damit erreichen können.
Bis zur Staatsanwaltschaft, Aussage gegen Aussage, es wurde eingestellt. Weil er hat ausgesagt, wir sind gestolpert. Ja.
Wir machen mal ganz kurz eine kleine Pause mit dir, Simone, weil ich weiß, wenn man das nochmal erzählt, dann ist es auch, man erlebt das nochmal.
Passt auf euch auf. Eine Initiative von MDR Sputnik.
Eine Stunde Real Talk. Real Talk.
Und ich würde gern mit Frauke weitermachen. Wir sind immer noch beim Wendepunkt. Das war jetzt Simones Wendepunkt. Wann hast du gemerkt, dass es bei dir nicht mehr geht?
Also eigentlich war, glaube ich, mein Wendepunkt nicht die Partnerschaft ist falsch, sondern ich kann so nicht mehr und das Geschäft ist falsch. Diesen Mann habe ich 26 Jahre praktisch nach außen hin geschützt und mich dabei immer mehr ausgelaugt und meinen Fokus darauf gesetzt, dass das Geschäft mich kaputt macht und die Selbstständigkeit mich kaputt macht. Und dass wir das jetzt langsam auslaufen lassen und wieder aufs Land ziehen und dann wird alles gut. Und im Prinzip war das ja schon die Einleitung von Ende. So dieses Kontrollieren kenne ich gut. Er hat mich mehrmals am Tag angerufen. Er hat seine Ängste unglaublich auf mich projiziert. Eigentlich hatte er schon immer psychische Probleme, die ich nicht sehen wollte, die er gesehen hat, wo ich ihn vor sich selber noch in Schutz genommen habe. Nein, das hast du nicht, wir schaffen das schon. Eigentlich habe ich gar nichts erkannt, dass es an der Partnerschaft liegt. Und eigentlich war mein Bedürfnis immer wieder Heilung reinzubringen und wir kriegen das schon hin. Ich habe nur nicht erkannt, ich krieg gar nichts hin und er macht nichts. Also er hat auch gerne dieses Kontrollspiel gespielt, mich noch enger zu binden, indem er gesagt hat, weißt du was, so wie das läuft mit uns, hat es keinen Zweck, wir machen Schluss. Das war so ein ganz perverser Mechanismus, dass ich dann hinterher ging, nein, wir schaffen das und dadurch hat er mich noch enger gebunden. Also meine 50% davon sind schon auch heftig mit dran beteiligt gewesen und ich finde es auch total wichtig, das zu erkennen, um eben das da nicht mehr rein zu geraten in sowas. Und eigentlich habe ich bis die Trennung dann war, gar nicht wahrgenommen. Ich denke, ich fange jetzt erst die letzten Jahre an, wo ich draußen bin, wahrzunehmen, wie toxisch die Beziehung war und was sein Part ist. Und dass er eine narzisstische Persönlichkeitsrichtig Störung hat und dass er gewalttätig wurde und welche Gewalttaten ich mir habe antun lassen. Also auch wirklich, wenn er getrunken hatte, konnte es sein, dass man meine Nase gebrochen hat. War, macht nichts. Richte ich mir mal eben selber ein, morgen ist alles wieder gut, ja. Also total verrückt.
Ja.
Ich habe nur noch geheult oder geschrien oder lag apathisch in der Ecke, bin aber arbeiten gegangen. Nach außen hin habe ich immer funktioniert. Dann hat er mich mittags mitten auf der Arbeit um 3:30 angerufen. So Dinge hat er öfters gebracht, was gar nicht geht aus heutiger Sicht.
Ja.
Aber er hat es getan. Kontrolle eben, ganz subtile Kontrolle.
Mhm.
Aus heutiger Sicht. Aus damaliger Sicht bin ich dann ans Telefon und der hat gesagt, du, ich halte dich so nicht mehr aus, wie du bist. Wir machen Schluss. Und dann hat es plötzlich Klick gemacht bei mir. Da war ich aber schon sowas von am Boden, dass ich gedacht habe, ich bin täglich heimgefahren und habe gedacht, fahre ich an den nächsten Baum. Und dann habe ich gesagt, ja, wir reden zu Hause. Und das war im Prinzip der Wendepunkt. Und dann bin ich danach in psychotherapeutische Behandlung gegangen. Und da hat es aber auch noch ein halbes Jahr gedauert, in einer fürchterlichen, wir versuchen vernünftig zu sein, Trennungs-WG, bis ich ihn dann endlich aus meinem Haus draußen hatte. Das ging aber nur, weil ich seinen Umzug gemacht habe, sonst hätte ich den bis heute noch da sitzen und ich wäre wahrscheinlich unter der Brücke gelandet. Klingt jetzt dramatisch, aber ich hätte dann irgendwo die Flucht ergreifen müssen.
Du hast schön noch seinen Umzug gemacht.
Ich habe seinen Umzug gemacht. Ich habe ihn rausgebracht. Ich habe ihm eine Wohnung besorgt. Ich habe alles gemacht, damit er aus meinem Leben, also ich habe mich praktisch freigekauft, in Anführungszeichen, um rauszukommen. Ja.
Frauke, du hast auch in deiner Nachricht an uns geschrieben, heute bin ich oft einfach auch sehr traurig darüber, wie lange ich in einer Beziehungswelt verharrt habe, in welcher psychische, verbale und psychische Gewalt, gegenseitiges Klammern, Hoffen, Bangen, Angst, Kampf, unachtsamer, verachtender Umgang, Manipulation und nach außen hin Kräfte zerrendes Überspielen für mich der Norm entsprachen.
Ja.
Dazu habe ich noch eine Frage von Christian aus Zwickau.
Warum man, obwohl man weiß, dass es schlecht für einen ist, trotzdem dort bleibt?
Der eine Grund ist, ich habe nie etwas anderes kennengelernt als toxische Beziehung von meinen Eltern her. Ich kannte es nicht anders. Ich kannte auch nichts anderes als emotionale Abhängigkeit. Und der andere, ich hatte dennoch immer das Gefühl, ich möchte gerne Heilung. Letztendlich bin ich dem Partner förmlich in die Arme gesprungen und habe gesagt, komm mit, Schatz, wir regeln die Welt jetzt. Er kam auch aus einer toxischen Elternbeziehung, ganz schlimme Verhältnisse. Und dann hast du ja erstmal so einen gemeinsamen Leidens. Jeder hat seinen emotionalen Rucksack, der sehr gut zum anderen passt.
Ja.
Und ich habe nie gelernt, mich selber zu schützen. Mhm. Ich habe nie gelernt, mich selber abzugrenzen. Das fange ich jetzt an mit Mitte 40 bis 50 und bin noch mitten dabei. Also im Prinzip habe ich mich in einen körperlich und energetischen komplettes Minus geschafft, komplett kaputt geschafft in den Burnout. Was dann zu einer Trennung geführt hat, weil ich ja dann nicht mehr zu gebrauchen war für die Beziehung. Ich war ja kein Stabilisator mehr, ich war ja kein Halter mehr, es ging ja nicht. Ich konnte einfach nicht mehr. Und aus dem Punkt raus habe ich mich jetzt langsam wieder in ein wundervolles eigenes Leben gearbeitet und kann jetzt erst diese Ausmaße wahrnehmen und kann jetzt erst von außen wahrnehmen, was sein Part ist. Und wie krank das ist.
Wow.
Ja.
Simone, bitte. Bist du wieder am Start?
Ja.
Dann würde ich die Frage auch noch mal ganz kurz zu dir geben. Warum man, obwohl man weiß, dass es schlecht für einen ist, trotzdem bleibt?
Weil diese Liebe, die man da empfindet,
die will man wiedererleben. Und deswegen tut man alles, um es zu schaffen, dass er wieder gut ist. Und man will das. Ich habe das gebraucht, immer wieder
Harmonie.
Alles zu tun. Mhm. Alles. Also wenn ich Richtung nach Hause gefahren bin, war mir immer schon schlecht, weil ich nicht wusste, was kommt auf mich zu. Und dann habe ich wieder die Situation gecheckt. Und bei uns war es so, Empath und Narzisst. Dieses typische.
Ja, das. Mhm. Die ziehen sich meistens an. Ja, mhm. Das stimmt.
Willkommen im Club.
Und das war, ich habe es nicht gewusst, aber ich habe mich genauso verhalten, wie es in den Büchern steht und überall, wie man es überall zu lesen hat. Ich habe alles dafür getan, dass es schön ist. Immer wieder. Und ich habe mich für Dinge entschuldigt, für die er sich hätte entschuldigen müssen. Nicht ich. Ne? Nur damit wieder gut ist. Aber warum? Man ist süchtig nach dieser Liebe, die diese Menschen geben. Wenn man mich gefragt hat, wie geht's dir oder so, oder geht's dir gut? Ich bin zufrieden, wenn er zufrieden ist.
Mhm. Also emotionale Abhängigkeit, muss ich dazu sagen, das ist eine Sucht.
Ja, natürlich.
Also ich kann eine Substanzsucht, ich kann jemanden verstehen, der substanzsüchtig ist, und ich weiß auch, wie ein Rückfall ist und wie sich ein Rückfall anfühlt. Also letztes Jahr hatte ich mal so voll den Helferrückfall bei ihm. Da kam, also ich wurde angerufen, ich soll den Hund, der noch von uns gemeinsam war und ist, sollte ich aus der Wohnung holen, weil er ins Krankenhaus gekommen ist. Und bin dann praktisch, statt dass ich nur den Hund geholt hätte und gesagt hätte, so, jetzt bist du wieder da, hier hast den Hund, bin ich wieder voll in die Helferrolle reingehopft. Und voll in die, jetzt muss ich dem doch helfen, zack, ab in den Mechanismus, zack, rein in die Sucht und zack, Rückfall aus heutiger Sicht. Und dann wurde ich tatsächlich, als ich dann in diesem Helferding drin war, wurde ich bei ihm in der Wohnung bedroht. Der hat so paranoide Ideen, so. Ich hätte ihm Leute auf den Hals geschickt und es wären Leute in seine Wohnung gekommen. Also völlig, völlig abstrus, weil ich ihm helfen wollte, einen Telefonanschluss zu kriegen. Egal. Mhm. Aber auf jeden Fall bin ich da voll nochmal reingesprungen, habe aber ja jetzt tolle Freunde, auch tolle männliche Freunde, was ich super genieße, so richtig gute Kumpels. Und da habe ich einen dann angerufen, als ich wieder zurückkam, habe ich erstmal gedacht so, oh Schlotter, so ist das also, du bist wirklich bedroht worden. Da habe ich erst nochmal drauf gucken können. Ja, du hast Angst gehabt. Ja, der hat dich fast gepackt. Das ist körperliche Bedrohung. Das konnte ich mir da erst letztes Jahr eingestehen. Und dann bin ich nach Hause und hab den angerufen und hab zu ihm gesagt, ich wollte euch mal anrufen, dich und deine Frau. Ich brauche mal wieder ein paar normale Menschen. Kannst du mal eben kurz sagen, dass ich in einer ganz normalen Welt bin? Also es ist ein Springen zwischen den Welten.
Wow. Habt ihr mit anderen Menschen dann auch drüber geredet? Du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast dann angefangen, aber habt ihr während dieser Zeit mit anderen Menschen geredet?
Ja, ich hatte eine Schwester, mit der ich mich immer ausgetauscht habe. Und sie hat immer gesagt, ey Simone, guck, dass du da wegkommst. Und als es dann soweit war, da habe ich sie angefunkt aus dem Krankenhaus und habe gesagt, jetzt bräuchte ich dich, ich muss irgendwo unterkommen. Und dann hieß es, das stimmt alles gar nicht, ich lieg nicht im Krankenhaus, dein Arm ist nicht zertrümmert, du spinnst, du lügst. Sie fährt auch heute noch zu ihm, ich habe gesagt, ich breche den Kontakt ab, weil ich habe zu jedem den Kontakt abgebrochen. Jeder, der zu ihnen Kontakt hat, ist für mich nicht mehr da. Ich habe das jetzt so krass gemacht.
Er hat sie quasi manipuliert
ja.
Und
ja.
Auf seine Seite gezogen.
Mhm. Mhm. Innerhalb von Stunden ging das.
Wow.
Und ich bin die große Lügnerin. Aber das ist ja das, was diese Menschen so toll können. Die anderen beeinflussen. Er ist der Verletzte, er ist der Arme. Egal wie ich aussehe mit Finger an den Armen als Abdrücke. Das stimmt alles nicht.
Mhm.
Und das war schon heftig. Sie hat es dann nochmal probiert, mit mir Kontakt aufzunehmen. Und ich habe gesagt, wenn du zu ihm fährst, bin ich nicht mehr da. Also gibt's mich nicht für dich. Und ja, sie fährt zu ihm, weil er richtet das Auto so günstig. Sag ich, okay, dann hast du dich entschieden.
So Familie kann man sich nicht aussuchen, sage ich immer.
Aber ja, genau. Ich habe während dieser Zeit meine Freunde sehr vernachlässigt. Ich weiß nicht, ich konnte gar nicht anders. Das ist so passiert, weil ich immer eingespannt war, wenn nicht in meinem Geschäft, dann bei ihm. Aber die Freunde habe ich danach wiederbekommen. Und das tat gut. Ich habe während der Zeit so viel Nächstenliebe erfahren. Das war unglaublich. Und ich lebe heute besser, als ich jemals gelebt habe.
Sehr schön. Und ihr seid beide heute hier, um noch vielen anderen Menschen zu helfen. Und das ist ja noch großartiger.
Ich finde, das ist ein wichtiges Thema, um an die Öffentlichkeit
unglaublich wichtig.
Sehe ich auch so.
Ich habe noch eine Nachricht für euch von Annie aus Berlin. Eben zum Thema Freunde und Umfeld.
Wenn das Umfeld es mitbekommen hat, inwieweit sie helfen konnten oder was es gebracht hat überhaupt, dass sie was gesagt haben.
Ich habe keine Freunde gehabt.
Meinen Freunden ist das schon aufgefallen. Meinen Kindern ist das aufgefallen. Meine Kinder haben zum Teil auch sehr gelitten darunter. Und trotzdem bin ich da nicht weggekommen und ich habe nicht gehört. Ich habe den dann sogar geheiratet, weil ich so stolz war. Ich werde nochmal geheiratet. Das war ja so, so was Tolles. Und ich war blind und naiv, rosarot. Ich konnte es nicht, weiß ich nicht. Aber ich wäre nicht heute der Mensch, der ich bin, der ich jetzt bin, wenn ich das nicht so hart hätte erfahren müssen.
Du hast so ein schönes Lachen gerade, wenn ihr das sehen könntet da draußen. Richtig schön. Ich darf die Frage auch nochmal an dich geben, Frauke.
Nein, es hat nichts geholfen, auch wenn jemand auch nur angekratzt hat. Also zum Beispiel hat eine Kollegin, die mit mir mal einen trinken gegangen ist, gesagt, und es gibt ja auch nette Männer. Also es kamen schon immer mal wieder Andeutungen, die wurden aber sofort von mir blockiert. Und da war ich dann sauer auf die.
Wir checken noch eine Instagram-Nachricht von Bianca. Wie mache ich meiner besten Freundin klar, dass der Typ ihr absolut nicht gut tut?
Niemals den Fokus auf den Partner bringen, wie der ist oder wie es dir in der Beziehung geht. Mhm. Das lenkt schon wieder von einem selber ab, sondern ich glaube, mir persönlich hat, wenn was geholfen hat, andere Einblicke zu kriegen, eine direkte Rückmeldung auf mich selber gegeben. Also, boah, du bist so ein fröhlicher Mensch oder boah, irgendwelche Eigenschaften, die wahrnehmen, die nichts, aber auch gar nichts mit dem Partner zu tun haben. Weil sobald das abgelenkt hat auf Partnerschaft, ist sofort mein Herz rübergesprungen zu ihm und hat wieder abgelenkt von meiner eigenen Wahrnehmung. Und ich habe sofort den Schutzmantel drumherum gelegt.
Ja, es ist wahnsinnig schwer, das jemanden begreiflich zu machen. Ich kann immer nur wieder sagen, hör auf dein Herz. Wenn ich das gemacht hätte, wäre es mir nicht so schwer ergangen. Man fühlt es relativ schnell, das, was nicht stimmt. Dem klar machen, was sagt dir dein Herz? Fühl mal rein, mach eine Positiv-Negativ-Liste. Auf die Art und Weise vielleicht. So würde ich das heute versuchen.
Eine Stunde Real Talk, Freunde, heute zum Thema toxische Beziehungen. Solltet ihr jemanden kennen, der gerade in einer schwierigen Beziehung steckt, und das muss nicht zwangsläufig der Partner sein. Manchmal kann auch die Beziehung zwischen Mutter und Tochter toxisch sein oder zwischen Geschwistern, Freunden, Kollegen. Ihr könnt euch Hilfe holen, immer. Und auf sputnik.de haben wir auch einige Anlaufstellen für euch rausgesucht. Jetzt geht's weiter mit Frauke und Simone. Arne bei Insta hat gefragt, akzeptieren, dass die Betroffene in der Beziehung bleibt, obwohl sie weiß, dass es Gift ist. Geht das?
Akzeptieren als Freund?
Ja, genau. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Freundin hast und du weißt, die Beziehung ist toxisch, kann also man das trotzdem akzeptieren?
Ich kann da nur aus der Sicht von meinen Freunden reden. Mhm. Die haben das alle gesehen, aber die haben trotzdem, waren sie an meiner Seite, selbst bei der Hochzeit.
Also ja.
Waren sie da.
Also ja.
Mhm. Ja, weil es meine richtigen, echten Freunde sind.
Mhm. Also sie haben gesehen, es geht dir schlecht. Sie wussten von dem ganzen Dilemma, aber sie konnten nichts machen.
Ich wollte es nicht sehen, sie konnten nichts machen, aber sie waren trotzdem bei mir. Ich denke, das sind dann Freunde.
Ja, und die hast du auch immer noch.
Ja.
Sehr schön.
Ja.
Mein Vater hat es irgendwann akzeptiert und so genommen, wie es ist, und war immer an meiner Seite. Das stimmt. Ja, mhm. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass du an der Seite bleibst. Also vielleicht so mit dem Satz hinten dran, ich bin da, ich bin an deiner Seite. Wenn du mir den Auftrag gibst, dass wir was zusammen tun können oder dass ich dir beistehen kann bei dem nächsten Schritt, dann bin ich da. Also nicht verbalisieren, aber einfach rüberbringen.
Dass man immer dieses Angebot in der Hinterhand hat.
Genau.
Worauf man immer wieder zurückgreifen kann, falls mal die Situation ist. Sehr schön gesagt, übrigens, gerade. Simone, du bist auch mehrmals gegangen, ne? Mhm. Hast du uns geschrieben.
Ja.
Du bist aber immer wieder zurückgekommen.
Ja. weil er immer wieder an der Tür stand.
Ja, dazu habe ich eine Frage von Alex aus Hameln.
Was hat den Anstoß gegeben, das Ganze dann doch zu beenden?
Da brauchte ich dann gar nicht mehr nachdenken, weil ich einfach seelisch wie körperlich zerstört war an dem Tag. Und da
als du auch ins Frauenhaus dann gekommen bist.
Ja, da gab es kein Zurück mehr. Da gab es kein Nachdenken mehr, was mache ich denn jetzt, sondern es gab nur noch ein nach vorne Laufen.
Darf ich fragen, wie das abgelaufen ist? Also du warst ja beim Arzt, das hast du uns ja schon erzählt, und danach bist du ins Frauenhaus. Wie wurdest du da aufgenommen?
Wir sind zu meiner ältesten Tochter. Dort haben wir dann auch übernachtet. Ich glaube, 2 Nächte waren wir da und sie hat sich dann um alles gekümmert. Dort gibt es dann einen Treffpunkt, wo wir hinfahren. Also wir fahren nicht zum Frauenhaus, sondern an einen Treffpunkt, wo sich das Frauenhaus und ich, wo wir uns getroffen haben. Dort werde ich quasi übergeben und mein Kind und dann ins Frauenhaus. Kann ich nur wirklich, da muss man überhaupt keine Angst haben, die hatte ich nämlich irre groß, aber ins Frauenhaus, kann ich nur jeder Frau empfehlen, die Leid seelisch wie körperlich ertragen muss. Einem wird geholfen, man lernt neu zu laufen, mit Hilfe.
Wollte ich gerade fragen, habt ihr dann auch professionelle Hilfe bekommen? Habt ihr euch einen Therapieplatz gesucht?
Ja,
wie lief das ab?
Ich habe Traumatherapie gemacht. Ich kann nur sagen, ich habe im Frauenhaus gelernt, mich selbst zu mögen. Klingt jetzt vielleicht komisch, aber...
Selbstliebe.
Ja, es habe ich dort gelernt. Ich habe im Frauenhaus rucki-zucki 15 Kilo zugelegt. Ich will nicht sagen, dass ich ständig gegessen habe, aber die ganzen Tabletten und mein Essen war dann im Endeffekt. Und ich habe mich gelernt zu lieben. Meinen Körper tut niemand mehr weh. Die Haare sind ratzkurz geschnitten worden, das wollte ich, weil die hat er angefasst, das kam alles weg.
Das passiert ja ganz oft, ne, dass sich Frauen die Haare abschneiden. Ich habe mich auch mal dabei ertappt, dass ich irgendwann gesagt habe, komm, jetzt gehen sie ab. Weil der auch immer die Haare so toll gefunden hat, die schönen langen Haare, in die hat er sich auch damals verliebt gehabt und deswegen dachte ich, schnipp, schnapp.
Er wollte lange blonde Haare und die habe ich wachsen lassen. Und dann habe ich gedacht, so, das war für ihn, das muss weg. Das muss alles weg. Ratzkurz. Und da habe ich mich so wohl gefühlt.
Und wie lange hat es dann gedauert, so von dem Zeitpunkt, als du ins Frauenhaus gekommen bist, bis zu dem Zeitpunkt, als du wieder dein eigenes Leben alleine gelebt hast?
Wir waren 4 Monate im Frauenhaus. Erst wollte ich das nicht begreifen. Überhaupt, ich brauche doch jetzt eine Arbeit. Ich konnte ja nicht mehr arbeiten. Aber ich muss doch irgendwas anderes machen. Wir brauchen eine Wohnung. Ich war wie
traumatisiert, ja.
Ja, und habe das dann erst wirklich von Woche zu Woche begriffen, was hier abgeht, was passiert ist. Und dass ich jetzt erstmal circa 1,5 Jahre außer Gefecht gesetzt bin, bis ich wieder repariert bin. Und das zu begreifen, war schon schlimm. Wir haben dann von Hartz IV gelebt. Sind nach 4 Monaten in die Wohnung gezogen, die wir bekommen haben. Eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Und dann, peu à peu, habe ich mich wieder aufgerappelt, das Arbeiten begonnen. Und jetzt stehen wir wieder im Leben. Lara hat ihre Schule gemeistert, die hat jetzt eine schöne Lehre. Ich habe eine schöne Arbeit.
Herzlichen Glückwunsch.
Stehen wieder da, ja.
Voll schön. Voll schön zu hören. Frauke, du hast auch gerade schon genickt, du hast auch eine Therapie hinter dich gebracht.
Ja, ich habe... Also mir ging es wie dir ähnlich, vermutlich. Ich war auch körperlich und psychisch völlig am Ende und habe dann in einem Haus für Familientherapie eine Einzeltherapie erst gemacht und habe dann eine Fortbildung für psychologischen Berater gemacht mit vielen, wo ich immer in einer festen Gruppe war. Im Prinzip war das meine therapeutische Gruppe. Das war dann über 2,5 Jahre mit Prozessseminaren, auch Traumatherapie war ein Teil. Es war eine systemische Aufstellung und so weiter. Also so verschiedene Stationen hat man da durchlaufen, Gesprächsformen gelernt. Und dadurch habe ich in dem Schutz dieser Gruppe und in diesem Haus war das eigentlich meine Therapie, so dass ich dann immer wieder aufgefangen wurde, meine Struktur hatte und da eben Themen einfach auch in der Einzeltherapie aufarbeiten konnte, aber auch in diesen Wochenendseminaren mit und Supervisionen und so weiter, ja.
Würdet ihr das auch anderen Menschen raten, die sowas durchgemacht haben? Hättet ihr es ohne therapeutische Hilfe geschafft? Jetzt mal ganz grob gefragt.
Nein, ganz klares Nein.
Ich rate aber dazu, sich den Therapeuten wirklich genau anzugucken und da auch wieder zu fühlen. Ist das stimmig? Passt das? Ich hatte das große Glück, eine richtig gute Therapeutin zu bekommen, die mich mit viel Gefühl angeguckt hat. Also die so ein Gespür hatte. Ja. Genau. Mhm. Und das war für mich gut. Es ist ja jeder Mensch anders, aber dadurch bin ich auch wieder hingefahren, weil ich bin so, passt der nicht, fahr ich nicht mehr hin.
Vollkommen klar. Das sagen auch immer ganz viele, Therapieplatz, ja, aber da muss die Chemie stimmen, sagt man immer so schön.
Ich sollte zur Reha, also zu so einer Kur fahren, über 6 bis 8 Wochen. Das habe ich abgelehnt. Ich sage, da sind so viele Menschen mit Problemen. Mhm. Und das alles zu hören, wo ich selber noch nicht fit bin, immer wieder abgelehnt. Und ich sage, ich ziehe das hier durch, Traumatherapie vor Ort. Und das war okay.
Ich zeige euch mal nochmal eine Nachricht von Regina aus Halle, die fragt:
Wie war die Reaktion von anderen Leuten? Haben Leute dir geglaubt?
Ja, also grundsätzlich wurde mir schon geglaubt, anhand der Bilder schon. Die einzige, die eben, es war meine Schwester, die das in Frage gestellt hat. Ich bin in einer Selbsthilfegruppe eben.
Immer noch?
Ja.
Super.
Die Selbsthilfegruppe tut sehr, sehr gut. Kann ich auch jedem empfehlen, wer jetzt nicht unbedingt Therapie oder sonst was, geht dahin. Da sind Menschen, die weiterkommen wollen, die positiv sind. Da soll nichts Negatives sein, sondern wir gucken nach vorne und wir wollen unser Leben positiv meistern. Und das tut gut. Ich nehme da jedes Mal eine schöne Erfahrung mit und bin wieder motiviert für die nächste Woche.
Wie war es bei dir, Frauke?
Also geglaubt wird mir auf jeden Fall. Und ich glaube, bei mir war es eher so, die Entwicklung in dieser Gruppe war so, dass ich als Mensch wahrgenommen wurde. Also, dass ich über die anderen gespiegelt bekommen habe, was für ein Mensch ich bin. Da ging es jetzt gar nicht drum. Ich konnte da noch gar nicht irgendwie über irgendwelche Sachen reden, über irgendwelche Erfahrungen mit ihm, sondern er wurde, das war auch gut so, weil der ja so in meinem Leben drin war und mich so vereinnahmt hatte, dass ich mich selber eigentlich komplett verloren hatte. Und ich war eigentlich auf der Suche nach mir und diese Suche wurde mir ermöglicht durch unglaubliche Wertschätzung und Rückmeldung, was für ein Mensch ich bin und die guten Seiten. Und ich habe irgendwie eine ganz andere Eigenwahrnehmung bekommen, die ja von außen von ihm eigentlich immer gesteuert war, auch über zum Teil sehr geringe Frauenwertschätzung und Wertschätzung überhaupt an meiner Person und an meinen Fähigkeiten und dadurch kleinhalten und sich selber überhöhen. Er wurde dabei einfach ausgeblendet und es ging gar nicht um das Negative und um die negativen Erfahrungen und um die wahrzunehmen und mitzuteilen und geglaubt zu bekommen, sondern es ging einfach wirklich nur um mich. Ohne dass mir Egoismus und spiel dich nicht so in den Vordergrund unterstellt wurde, sondern ich habe ganz viele Wertschätzungen, da waren auch Männer mit dabei in der Gruppe und ich habe einfach männliche, kongruente Wertschätzung bekommen und auch Komplimente ohne Angraben, einfach nur so, ich sehe dich so.
Du bist eine tolle Frau.
Genau, du bist eine tolle Frau, ohne dass jetzt irgendwas mit Eifersucht oder Partner im Weg oder sonst irgendwas war. Das war für mich eigentlich so die heilsame Erfahrung, dass ich mich selber kennenlerne. Und das ist total schön heute, ist total schön. Ich kann meine ganzen Fähigkeiten ausleben, ich kann meine Fehler, wenn ich mal wieder so sehr über mich selber schimpfe. Und manchmal sitzt mein Ex auch noch auf der linken Schulter und lässt irgendein Urteil los. Und ich kann es dann aber wahrnehmen als, forget it.
Als Außenstehende.
Ja, als Außenstehende. Und das ist so schön, so von anderen wahrgenommen zu werden, als das, was man ist. Und das macht total Spaß, auch seine Fähigkeiten zu leben, ohne dass ich mich immer ein schlechtes Gewissen habe und versuchen muss, mich klein zu halten. Ich darf einfach so sein, wie ich bin und das ist total schön. Total schön. Total schönes Leben habe ich jetzt. Ja.
Auch dir nochmal Glückwunsch. Danke. Voll schön.
Passt auf euch auf. Eine Initiative von MDR Sputnik.
Eine Stunde Real Talk. Real Talk.
Was mir auch, muss ich sagen, immer ganz oft geholfen hat, war zu schreiben. Also ich bin Musikerin und ich habe viele, viele Songs geschrieben und ich glaube, wenn ich die nicht geschrieben hätte, dann, ich habe auch viele nicht rausgebracht, die waren einfach nur für mich, dann hätte ich, glaube ich, auch therapeutische Hilfe gebraucht in manchen Situationen. Aber das, mir hat tatsächlich die Musik sehr, sehr viel geholfen. Ich habe auch Tagebuch geschrieben. Und Simone, du hast das auch gemacht nach der Trennung. Und zwar hast du auf deiner Facebook-Seite, die du extra dafür erstellt hast, so eine Art Tagebuch erstellt und dort deine Erlebnisse und Geschehnisse geteilt.
Genau.
Wie hat dir das geholfen? Und vor allem, wie waren da die Reaktionen? Weil da hast du ja dann auch nochmal Feedback gekriegt.
Ja, das hat mir immens geholfen. Hm? Ich wollte, dass es die Leute hören. Ich wollte, dass die wissen, was passiert, was in der Welt passiert, dass es auch hier in Deutschland so Dinge gibt. Und habe auch Gedichte geschrieben, Gedankengedichte und eben das, was ich so erlebt habe. Und ich hatte eigentlich aufmunterndes Feedback, hey toll, und es kam nur Positives dabei rüber, kann ich wirklich so sagen, bis zu dem Tag, wo ich dann die Anzeige kassiert habe, dass ich das lassen muss.
Ja, stimmt, das hast du uns auch noch geschrieben, ne? Dass du dann, erzähl ruhig davon.
Ich habe dann wirklich, deswegen saßen wir dann vor dem Gericht, also wegen der Körperverletzung, das wurde weggeschmettert, aber wegen dieser Anzeige saß ich dann tatsächlich vorm Gericht und ich habe zum Richter dann nur gesagt, wissen Sie, ich habe da meine Gedanken, Gefühle.
Du wurdest angezeigt von deinem Mann, weil du diese Facebook-Seite erstellt hast und über deine Erfahrungen, wahrscheinlich hast du auch nicht seinen Namen genannt oder irgendwas. Und deswegen wurdest du dann auch zur Rechenschaft gezogen vom Gericht.
Wir saßen vor Gericht und ich habe dann zum Richter gesagt, nur, wissen Sie, das sind Gedanken, Gedichte, Gefühle, Erlebtes und ich habe alles aufgeschrieben, ich bin fertig.
Ja, getroffene Hunde bellen.
Ich bin fertig, habe ich gesagt. Ich kann die gerne zumachen, das ist für mich nicht schlimm. Ich habe ja alles niedergeschrieben. Der Richter hat dann nur zu ihm gesagt, wissen Sie eigentlich, wie lächerlich Sie sich machen, weil er hat mich auch angezeigt, weil seine Hosentasche eingerissen ist. Das ist Sachbeschädigung.
Ah ja, ach, warte, okay.
Ah ja.
Aha. Ja, das manchmal merken das die Richter dann auch selbst. Ja, das ist schön, dass er dir dann auch zur Seite stand und da auch keinen Ärger dafür bekommen hast.
Ja, ist nichts passiert.
Sehr schön.
Ich habe auch gesagt, ich habe kein Problem damit, die Seite zuzumachen. Ich habe sie noch, sie ist halt zu.
Mhm.
Und es tut gut zu wissen, dass es die Seite gibt für mich.
Kann ich nachfühlen.
Das tut unheimlich gut, alles wegzuschreiben.
Ja,
kann ich bestätigen. Mhm. Also ich schreibe auch Songs und Gedichte und mal auch und mache. Ja, ich habe ich wollte schon in der Partnerschaft, in der Selbstständigkeit wollte ich immer singen und hatte nie Zeit dazu. Und als ich dann so allein gelebt hat, als wir noch zusammen waren, habe ich mich in einem Chor angemeldet. Das war dann so mein Anfang. Und dann habe ich, als wir getrennt waren, habe ich mich erstmal in einem Jazz-Workshop angemeldet und jetzt mache ich halt Gesangsworkshops und sing und mal und schreib und habe auch eine Facebook-Seite, wo ich so Gedichte und Bilder veröffentliche. Also nicht eine offizielle, sondern so mit Freundeskreis und das ist total schön.
Das ist so schön.
Die Kreativität ist einfach das.
Ja.
Das war echt das, was mir den Hintern gerettet hat. Also als es mir ganz, ganz, ganz schlecht ging und ich wirklich vor dem Punkt war, die Simone nickt auch schon ganz zustimmend, da war ich wirklich an dem Punkt, ich habe eine ziemlich kurvige Heimstrecke, ne? Und da wollte ich immer fast auf den nächsten Baum zuhalten. Ich wusste nicht mehr weiter. Und dann habe ich irgendwann wie automatisch einen Stift genommen und angefangen zu zeichnen. Ich habe schon immer gern gezeichnet. Und war dann selber ganz überrascht, was da rauskommt. Also ich konnte mir alles von der Seele zeichnen und war dann selber überrascht, was ich kann. Also das war echt der Hammer. Das kam so wie von alleine.
Mhm. Da kommt dann alles raus, die ganzen Emotionen. Ja,
das
schön.
Explodiert förmlich bei den Texten auch.
Bei mir war das Glück pur. Also mein Arm war ja zertrümmert, mein Ellbogen. Und den haben sie erst versucht zu flicken. Mit Schrauben und Platten.
Und es hat nicht funktioniert, weil der Knochen ist abgestorben. Jedenfalls hat es nicht funktioniert, hat nur noch gekracht. Und ein halbes Jahr später wurde er dann nochmal operiert. Ich trage heute eine Prothese im Ellbogen. Und meine Hand ging halt nicht mehr. In meiner rechten Hand durfte ja nie was passieren wegen meiner Bügelei. Und dann war die plötzlich nicht mehr da. Und während dieser Reha, auf die ich dann musste, ging 3 Wochen gar nichts. Ich konnte die Hand nicht drehen. Ich war verzweifelt. Also die Reha wurde verlängert und in der 4. Woche funktionierte plötzlich der Arm wieder. Also es war mit einem Schlag, ließ sich das drehen, die geht nicht richtig auf und so. Da gewöhnt man sich dran. Und wenig später musste ich wegen meinem Bein dann auch auf Reha, das wurde ja auch operiert. Und da habe ich mich dann zum Aquarellmalen angemeldet. Mit dieser Hand. Und das war so schön, das hätte ich nie erwartet. Ich habe eben auch auf Facebook eine Seite, Mones Aquarellmalerei. Und ich male halt auch ganz, ganz viel.
Ja, toll. Ihr seid so
und das beruhigt mich, wenn ich bin da in einer ganz anderen Welt, wenn ich male.
Ich auch.
Und jetzt kriegen alle Freunde zum Geburtstag Bilder.
Wahnsinn.
Ich male.
Jetzt habe ich noch eine sehr berechtigte Frage von Julian aus Sandersdorf. Rena, habt ihr denn überhaupt schon eine neue Beziehung?
Nein.
Beides Single.
Ja.
Schön. Und es wird auch bestimmt noch ein bisschen so bleiben.
Ja, also ich bin nicht, also ich rede ja jetzt erst seit letztem Jahr zum Beispiel darüber und ich bin sehr scheu, sehr ängstlich, manchmal auch sehr traurig darüber und weiß, wie lang dieser Heilungsweg ist. Und es ist okay, ich bin auf dem Weg.
Mhm. Ja, und ich habe nicht das Gefühl, dass in meinem Leben ein Mann fehlt oder eben, dass da jemand wieder Platz hat.
Mhm.
Ich lebe in unserer kleinen Wohnung zusammen mit meiner Tochter und mit 2 schnuckeligen Katzen.
Ich habe auch 2 Katzen.
Das ist das Glück pur überhaupt, also über einen Verein. Die haben damals von uns gehört und ich habe gesagt, ich habe meinen Boxer verloren, ne? Der lebt bei ihm.
Mhm.
Und ich war total traurig.
Den wollte er dir auch nicht geben.
Nein.
Mhm.
Und dann habe ich immer gesagt zu meiner Antje, ich vermisse das so zu kuscheln und es hat mir so gefehlt. Und dann hat sie das organisiert über einen Verein. Jetzt haben wir Wilhelm und Jakob Grimm, so heißen die 2 griechische rote Katzen. Und die bereichern unser Leben. Wir lieben die heiß und innig. Die sind nicht mehr wegzudenken, die 2. Und mehr brauche ich nicht. Also im Moment habe ich nicht das Gefühl, das wäre nur Stress. Die Gedanken gehen nur zum Stress. Mann, Stress. Nee.
Also könnt ihr euch auch gerade aktuell körperlich und emotional gar nicht irgendwie auf was Neues einlassen?
Nee.
Die letzte Frage haue ich jetzt noch raus. Seid ihr bereit? Lucy aus Hannover, meine Gute, du hast gefragt,
ob sie sich in neuen Beziehungen komplett anders verhalten haben oder ob es teilweise dazu gekommen ist, in alte Muster zurückzuverfallen. Wenn ja, was man dagegen tun kann.
Wenn du freundschaftliche Beziehungen nimmst, merke ich schon, also was ich jetzt zum Beispiel lerne, einfach jetzt als Single ohne Liebesbeziehung, lerne ich, oder Liebesbeziehung höchstens so von Herz zu Herz, ne? Aber was ich eben lerne, ist, drauf zu schauen, was sind meine Beziehungsmuster auch mit in Beziehung mit im Umgang mit Kolleginnen,
Freundinnen,
Freunden, in der Beobachtung, wie gehen die miteinander um oder wie gehen die mit ihren Partnern um. Also da falle ich auch immer mal wieder in diese alten Beziehungsmuster rein. Es ist ja nicht nur, weil ich an einen Narzissten geraten bin, der seine Probleme hat und ich bin da drauf reingefallen. Nee, das war ja ich.
Ja.
Ich hätte ja auch gehen können.
Ja.
Ich hätte ja auch einfach gehen können.
Ja.
Und so geht es mir zum Beispiel. Ich hab eine gute Freundin, die mich sehr gut aufgefangen hat über viele Jahre. Immer mal wieder, doch, die hatte ich im Hintergrund am Telefon. Da hatten wir bloß nicht so persönliche Sachen und besprochen. Und die war aber irgendwie immer so ein bisschen da. Und als ich getrennt war, hat die mich zufällig in Anführungszeichen angerufen, um mir ihre neue Adresse mitzuteilen. Und wir hatten ganz, ganz engen Kontakt in der Trennungsphase, über die Trennungsphase raus. Und plötzlich hat sie den Kontakt abgebrochen. Warum auch immer, ich weiß es bis heute nicht. Und mir tut das aber heute noch über die Maßen weh. Das ist zum Beispiel so ein altes Beziehungsmuster, wo ich denke, aha, da kommt die klammernde Frau raus. Warum lässt sie nicht einfach? Und das, da merke ich halt, okay, das ist nicht ganz so gesund, was du da gerade tust. Und du tust dir gerade selber weh. Und da lerne ich dran. Das ist schon mit den Beziehungen eingehen. Das zieht sich schon auch über Freunde.
Ihr Süßen, ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr es geschafft habt. Und anderen Leuten Mut gemacht habt, eure Geschichte erzählt habt. Das ist nicht einfach, ich weiß das. Und ihr da draußen wisst das auch. Dankeschön.
Gerne.
Ja, ich danke auch.
Und für alle, die jetzt sagen, Mensch, ich kenne das auch, ich bin auch in einer toxischen Beziehung oder ich kenne jemanden, der dringend Hilfe braucht, auf sputnik.de haben wir einige Anlaufstellen für euch bereitgestellt, wo euch geholfen wird. Und ich kann nur noch mal sagen, ihr müsst damit nicht alleine umgehen. Das sagen, glaube ich, auch Simone und Frauke, oder?
Mhm.
Der Sputnik Real Talk. Ich bin Lumara. Bis dann.
Passt auf euch auf. Eine Initiative von MDR Sputnik.